Ist das ein herrlicher Tag heute? Blauer Himmel, deswegen habe ich auch mein blaues Hemd heute angezogen. Palästina vor 2000 Jahren. Die Römer hatten das Land besetzt. Die Volksgruppen konnten ihren Lebensstil leben, solange sie nicht in irgendeiner Weise Schwierigkeiten machten mit den Römern. Aber überall gab es Zollstellen, denn der römische Kaiser brauchte Geld. Einmal natürlich für die Besatzungsmacht in Palästina. Die Legionäre brauchten ja etwas zu futtern. Die mussten essen. Das kostete viel, viel Geld. Und der Kaiser hatte einen großen Palast. Das brauchte viel, viel Geld. Und seine Kriegsabsichten, viel, viel Geld war nötig. Deswegen nahm er Steuern ein, überall dort, wo Römer Land erobert hatten, wurden Steuern einkassiert und es gab Zollstellen, wenn jemand eine Straße benutzen wollte, ein Händler, der musste natürlich Zoll zahlen. Der Text, den ich heute lese, spielt an einer solchen Zollstellen. Dazu müssen wir allerdings noch Folgendes wissen. An den Zollstellen saßen nicht römische Beamte und keine römischen Soldaten, sondern die Römer waren clever. Sie verpachteten die Zollstellen an Einheimische. Und so gab es geschäftstüchtige Juden, die mehrere Zollstellen pachteten. Das waren dann die Oberzöllner. Und die wiederum stellten vor Ort andere Leute ein, also die sogenannten Zöllner. So, und nun stellen wir uns einmal solch eine Zollstelle vor. Und da sitzt so ein Mann, der heißt Matthäus. Er ist Zöllner. Damit beginnt unser Text. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, so heißt es in Matthäus Kapitel 9. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Der Text geht noch weiter. Ich will hier einfach etwas dazwischen gleich sagen. Stellen wir uns einen kleinen Augenblick mal Folgendes vor. Wir stehen an der Bushaltestelle oder wir stehen an der Tankstelle. Da kommt jemand um die Ecke und sagt, folge mir. Na, was machen wir denn dann? Na gut, ich bin Seelsorger und ich war lange Zeit Therapeut und bin es immer noch. Ich würde natürlich eine freundliche Frage stellen und würde sagen, was meinen Sie oder was meinst du? Aber andere würden vielleicht sagen, was soll diese Frage? Tickst du noch richtig? Und die jungen Leute, die gerade mit ihrem Smartphone am Arbeiten sind, die würden vielleicht aufgucken, hast du eine Macke? Völlig anders geht unsere Szene hier. Jesus sagt zu Matthäus, folge mir nach. Und er steht auf, das reißt ihn vom Hocker, das macht ihn mobil. Und ich stelle mir das so vor, das steht nicht im Text, er klappt seine Geldkassette zu, gibt sie einem Kollegen und sagt, schönen Gruß an Chef, ich stehe nicht mehr zur Verfügung. So ähnlich. Aber nun zur Verständnis der Reaktion sollten wir einige Dinge wissen. Damals war es nicht ungewöhnlich, dass namhafte Gelehrte Schüler um sich sammelten, um ihr Wissen weiterzugeben. Und das sah in der Öffentlichkeit immer so aus, der Meister ging vorne vor den Schülern her und die Jünger, die Schüler folgten ihm. Daher dieser Begriff Nachfolge. Das war also etwas, was in damaliger Zeit üblich war und als Matthäus diesen Ruf hörte, folge mir nach, dann war ihm bewusst, was Jesus wollte. Jesus beruft mich, sein Schüler zu sein. Weiter liegt natürlich die Vermutung nahe, dass Matthäus schon manches von Jesus gehört hatte. Immerhin war so ein Zollhäuschen auch so eine Informationsbörse. Da kamen die Leute vorbei und erzählten, was sie gerade erlebt hatten. Und die neuesten politischen Nachrichten, Bild-Zeitung gab es noch nicht, ja, das wurde da ausgetauscht. Und Fernsehen gab es ja auch nicht. Also diese Zollbuden, das waren kleine Nachrichtenbörsen. Und vermutlich wurde da auch mal was von einem Jesus aus Nazareth erzählt. Und vielleicht war Matthäus neugierig und er fragte, was meint ihr da? Und er bekam Informationen über Jesus, über Heilungen, über das, was er sagte von dem Gott Israels. Nein, nicht nur dem Gott Israels, sondern dem Gott der ganzen Welt. Und dass Gott zu uns wie ein Vater ist. Und es kann sein, das steht auch nicht im Text, dass Matthäus neugierig war, sodass er dann irgendwann, als er Dienstschluss hatte, sich zu solch einer Veranstaltung gesellte, wo Jesus gerade predigte. Und das, was er hörte, das traf sein Herz, das bewegte sein Herz. Und als dann Jesus in dieses Zollhäuschen hineinrief, folge mir nach. Und dabei ganz speziell den Matthäus ganz persönlich anschaute, da war das für ihn Wertschätzung, Scham, Unfassbarkeit und Überraschung zugleich. Das muss ich genauer sagen. Wertschätzung. Dem Matthäus wurde deutlich, Jesus will mich, obgleich ich Zöllner bin, in seiner Mannschaft haben. Scham, weil ihm vermutlich alle möglichen Schandtaten einfielen aus der Vergangenheit. Denn das muss man wissen, die Zöllner waren damals bekannt dafür, dass sie nicht immer so ganz ehrlich waren. Und dass sie manchmal in die eigene Tasche wirtschafteten in einer Art und Weise, wie es nicht gut war. Wo man sagen musste, Diebstahl. Also Zöllner hatten grundsätzlich einen schlechten Ruf. Und ich vermute mal, dass bei dem Matthäus das auch angesprungen ist, wie das vielleicht bei uns auch manchmal so ist, wenn zum Beispiel gesagt wird, du sollst nicht stehlen. Und auf einmal fängt das in uns an, was habe ich da neulich gemacht? Ist das nicht auch Diebstahl? Oder du sollst nicht Ehe brechen? Wie ist das in meinem Leben? Ich vermute, dass das bei dem Matthäus nicht anders war wie bei uns heute. Unfassbarkeit. Jesus will mit mir etwas zu tun haben, trotz meiner Schuld. Und Überraschung, dass das überhaupt so ist. Dass Jesus mich beruft. Und vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch wissen, dass gerade die frommen Juden, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sagten, ein Zöllner hat keine Chance, noch ins Reich Gottes zu kommen. Weil das geht doch gar nicht, dass er etwas in Ordnung bringen kann in Lärm. Also erst einmal, die Zöllner nahmen ausländisches Geld an. Das war für diese frommen Leute schon Sünde. Ja, sie beschmutzten sich mit diesem Geld. Und dann sagten die Pharisäer und Schriftgelehrten, okay, man kann mit Gott in Ordnung kommen, wenn man das auch bei Menschen in Ordnung bringt. Aber wie sollte denn ein Zöllner, der einen Mann aus Ägypten betrogen hatte, das wieder zurückzahlen? Also von daher für die Pharisäer und Schriftgelehrten, für die Zöllner gab es im Grunde genommen keine Möglichkeit der Umkehr. Und jetzt erahnen wir, welche Wirkung es hatte, als Jesus den Matthäus rief, folge mir nach. Jesus will mich in seiner Mannschaft haben, mich mit meiner Vergangenheit, mit meinen Macken, die Gedanken rasen. Es ist eine Entscheidung für ihn angesagt. Und dann springt er auf. Er verlässt seinen lukrativen Job. Er wird Schüler Jesu. Er folgt ihm nach. Und jetzt die interessante Frage, was hat diese Geschichte für uns heute noch für eine Bedeutung, 2000 Jahre später? Dann sage ich, diese Geschichte steht seit 2000 Jahren geradezu Modell für das, was der auferstandene Jesus in meinem und in deinem Leben verwirklichen möchte. Es ist geradezu ein Modell. Er will, dass wir im Kern unseres Lebens gesund werden, indem wir ihm nachfolgen. Ihm nachfolgen. Und jetzt lese ich den Text zu Ende. Also noch einmal, Jesus sieht einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt in Hosea 6, Vers 6. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Bekanntlich ist man körperlich krank, wenn wir aufgrund einer körperlichen Störung unseren Tag nicht gesund bewältigen können. Eine Grippe hat, Fieber hat, dann ist man körperlich krank. Psychisch krank sind wir, wenn wir die Herausforderungen unseres Lebens nicht mehr mit gesunder psychischer Kraft bewältigen können. Im Kern unseres Lebens sind wir krank, wenn wir nicht in gesunder Beziehung zu Gott stehen. So ist die Logik der Bibel. Und unser Text lehrt uns, genau deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus, gleichsam als Arzt, dass wir in unserem Kern unseres Menschseins gesund werden. Und zwar, indem wir Jesus nachfolgen. Jesus sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und Jesus meint mit den Kranken diejenigen, die um ihren Kernschaden wissen und sich nach Vergebung und nach Frieden mit Gott sehnen. Und wenn nun jemand fragt, wie kann ich Christ werden? Wie kann ich Jesus nachfolgen? Dann kann man das an dieser Modellgeschichte wunderbar darstellen. Erstens, den Ruf Jesu hören und verstehen. Hören und verstehen gehört zusammen. Verstehen, Jesus will mich im Kern gesund machen, indem ich jetzt sein Schüler, sein Jünger werde. Also ist das Erste, Jesu Ruf hören und verstehen. Zweitens, eine Entscheidung treffen und herausgehen aus der Zollbude des alten Lebens. Ja? Eine Entscheidung treffen und herausgehen aus der Zollbude des alten Lebens. Ein Bild, wo wir das uns ein bisschen deutlich machen können. Und das Dritte, sich in die Schule Jesu begeben, auf Jesus hören und seiner Spur folgen. Und dann möchte ich gerne ein bisschen davon sprechen, was das denn nun konkret heißt, Jesus nachfolgen, Schüler sein. Dazu habe ich drei Aspekte. Erstens, Schüler sein beinhaltet, der Lehrer sagt, wo es lang geht. Das ist die Logik, ja? Wenn man Jesus nachfolgt, dann heißt es, er ist der Lehrer, ich bin Schüler und der Lehrer sagt, wo es lang geht. Jesus nachfolgen heißt, ich lasse mich von Jesus führen. Kann sein, ich will nach links und Jesus macht deutlich, rechts ist besser, rechts ist richtiger. Da hat mich jemand verletzt und am liebsten möchte ich an meinem Feind so richtig Rache üben. Ja, ihr kennt das doch alle, ja? Wenn einem jemand verletzt hat, dann möchte man, dass der andere jetzt auch leidet. Das ist Rache. Rache hat immer das Ziel, der andere soll dafür bestraft werden, was er mir angetan hat. Das ist ganz tief in uns. Also ich will nach links. Und Jesus sagt, nein, nein, das ist nicht so gut. Sondern bete für ihn. Folge mir. Am Kreuz habe ich für meine Feinde gebetet. Das ist die Spur. Verstehen wir? Und viele Bürger leben heute nach dem Motto, Hauptsache mir geht's gut. Was scheren mich die anderen? Da sagt mir Jesus, nicht nach links, anders. Das ist nicht unser Weg. Hier lang. Barmherzigkeit. Liebe deinen Nächsten. Suche Frieden. Sorg für Heil. Sorg für Heilung. Das ist der Weg. Nachfolge Jesu beinhaltet, Jesus nimmt mich mit hinein, auch in seine Sorge für andere Menschen. Er will schließlich durch meine Hände und meine Füße, durch meinen Mund und durch meine menschlichen Möglichkeiten sein Werk auf dieser Erde tun. Wenn ich nach links will, Jesus sagt, das ist der Weg. Manchmal gibt Jesus uns auch einen Spezialauftrag. So war das bei mir. Ich hatte schon mit 16 Jahren meine Ausbildung als Schriftsetzer absolviert und habe dann damals, so ab 16, schon sehr gut Geld verdient. Und auf einmal war da der Gedanke an Bibelschule in mir und das ließ nicht, das war immer wieder da. Und Jesus hatte offensichtlich noch etwas anderes vor mit mir, als nur Buchstaben zusammenzusetzen. Daraus wurde der Beruf Pastor. Und mit 50 kam es erneut zu einer Wegveränderung. Ich wurde Therapeut in Elbingerode. So kann das gehen. Ja? Manchmal gibt Jesus einen Spezialauftrag, aber das alles gehört zur Nachfolge. Jesus sagt, wo es lang geht. Ein zweites. Schüler Jesu sein heißt, ich bin in einem Lernprozess. Für die Ausbildung in der Druckerei damals hatte meine Mutter mir einen schönen grauen Schriftsetzerkittel gekauft. Den zog ich auch am ersten Tag an. Aber dadurch war ich noch kein Fachmann. Und das nutzten meine Kollegen, die die Dummheit der Lehrlinge kannten, aus. Und wollten mir in den ersten Tagen die Bleilaus zeigen. Also das Märchen, das dort in diesem Material, den Bleibuchstaben, so geheimnisvolle kleine Läuse lebten, versuchte man mir deutlich zu machen. Naja, wenn das so ein Gehilfe sagt, vielleicht ist da doch etwas Wahres dran. Und dann wollte man mir zeigen, wie diese Bleiläuse aussehen. Und dazu musste man da Blei unter Wasser setzen. Und dann kommen diese Bleiläuse, um ihr Leben zu retten, heraus. So hat man mir das alles erzählt. Und ich sollte jetzt gucken. Das Ergebnis war, ich hatte ein klatschnasses Gesicht. Weil das war so die übliche Art, Lehrlinge zu veralbern in den ersten Tagen. Und dann schickte mich jemand los. Ich sollte in der Druckerei das magische Druckerauge holen. Und ja, was macht man da? Und die alle lachten. Das war so, aber das konnte man nach 3 Wochen mit mir schon nicht mehr machen, weil ich dazu gelernt hatte. Als Lehrling ist man ja nicht perfekt, wenn man einen grauen Kittel anhat, sondern man ist in einem Lernprozess. Wenn wir Schüler Jesu werden, ist das nicht anders. Da sind wir nicht fertig. Jesus erwartet das auch gar nicht von uns. Kein Lehrer erwartet, dass ein Erstklässler nach 3 Tagen schon ein Referat schreiben kann. Und jeder Lehrer sagt, okay, ein Kind, woher soll es wissen, dass es Wasser mit 2 S schreiben muss? Das ist üblich, dass ein Kind am Anfang Fehler macht. Und genauso ist das im Grunde genommen beim Christsein auch. Ein Referat konnten wir erst nach vielen Jahren lernen, schreiben. Was war denn die erste Lektion, die Matthäus in der Schule Jesu lernen musste? Antwort, wenn wir hineinschauen in unseren Text, es war die Barmherzigkeit. Am eigenen Leib erlebte er Barmherzigkeit und dann sitzt Jesus mit ihm am Tisch. Die Berufskollegen kommen, Freunde und Bekannte, die zum Teil in zwielichtigen Sachen verstrickt waren, gesellten sich dazu. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Abstand. Nein, das geht nicht. Da machen wir uns schmutzig und Jesus bleibt. und lebt Barmherzigkeit. Denn auch sie brauchten Heilung im Kern. Und er lernt von Jesus, dem Meister, Barmherzigkeit und Wertschätzung gehören zusammen. Und schließlich schauen ein paar fromme Pharisäer um die Ecke und meinen, Gott beeindrucken zu müssen mit Frömmigkeit. Und auch ihnen begegnet Jesus barmherzig, hält ihnen eine scharfe Kurzpredigt. Er erinnert sie an einen Vers aus dem Alten Testament und setzt zur Belehrung hinzu, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Darin steckt letztlich ein Angebot auch an diese frommen Männer. Denn die waren auch im Kern krank, übertüncht mit der Frömmigkeit, wie das in vielen Religionen der Fall ist. Dass man gar nicht merkt, wie man im Kern krank ist, weil man seine Pflichten erfüllt. Wie auch immer die aussehen, in jeder Religionsgemeinschaft ist das unterschiedlich. Und es ist eine interessante Geschichte, wenn man das sich genauer anguckt, wie wir Menschen dazu immer wieder in Bewegung sind, diesen inneren Kern nicht zu spüren, indem wir irgendwelche frommen Handlungen machen. Und Jesus gibt auch diesen frommen Männern, Pharisäern und Schriftgelehrten, mit dieser Rede eine Hilfe an die Hand. Auch ihr braucht Gesundheit im Kern. Und so lernt Matthäus im Kontakt mit Jesus, es ist niemand zu gut und es ist niemand zu schlecht. Wer zu ihm kommt, der ist ihm gerecht. Jesus ist der Arzt Gottes, damit wir im Kern gesund werden. Und in der Nachfolge gibt es eine ganze Menge zu lernen, auch um die Bibel zu verstehen und die Worte und Zusagen der Bibel anwenden zu können, ist Zeit und Übung nötig. So wie bei mir in der Lehre. Das war mit 3 Wochen nicht getan. Ich musste 3 Jahre Ausbildung machen. Erst dann konnte ich eine Gehilfenprüfung ablegen. So ist das. Und so braucht es auch Zeit, in der Nachfolge Jesu zu verstehen. Was heißt das denn? Alle eure Sorgen werft auf Jesus. Er sorgt für euch. Oder danket Gott alle Zeit für alles. Das will gelernt sein. Oder betet stets in allen Anliegen. Das will gelernt sein. Oder Menschen zu begegnen, wo wir im ersten Augenblick denken, oh, kann ich mit dem? Und vielleicht kommt dann so der Impuls von Jesus. Ich bin doch auch bei den Zöllnern und Schriftgelehrten gewesen. Das gehört zur Nachfolge. Also, ich stehe in einem Lernprozess. Und das dritte und letzte, Nachfolger Jesu sein, Schüler sein, heißt, ich mache noch Fehler. Dass Schüler Fehler machen, das ist nichts Außergewöhnliches. Wir kennen das ja aus eigener Erfahrung. Und ist das schlimm gewesen, wenn wir Fehler gemacht haben? Natürlich, das hat uns nicht gut getan, wenn das Diktat zurückkam und überall waren rote Striche und dann noch eine schlechte Note. Aber aus dem Ärger wurde der Impuls, es besser zu machen. Und wenn ich einmal Wasser mit einem S geschrieben habe, das nächste Mal wusste ich, das wird mit 2 S geschrieben. Wir lernen alle aus Fehlern. Und die Autofahrer, geht euch das auch so wie mir? Ja? Wenn ich einmal geblitzt wurde in der 70er-Zone, sehe ich plötzlich die 70er-Schilder deutlicher. Es ist so, wir lernen nur aus Fehlern. In der Regel. Und bei Jesus ist das nicht anders. Jesus weiß, dass wir nicht vollkommen sind. Matthäus war nicht vollkommen, nachdem er die Zollbude verließ. Seine Macken konnte er nicht einfach abstreifen, genauso wie wir das nicht können. Im Neuen Testament lesen wir von mancher Peinlichkeit, die sich die Jünger Jesu noch leisteten. Einmal stritten sie wie kleine Jungs, wer wohl in der zukünftigen Welt den größten Machtposten innehaben würde. Dann Petrus im Garten Gethsemane schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Jesus musste es reparieren. Und dann Petrus, er lügt wie gedruckt, als Jesus gefangen genommen war Nein, ich habe mit Jesus nichts zu tun. Aber der zeigt Reue und Einsicht und Jesus vergibt und ermutigt ihn. Petrus, weide meine Schafe. So ist Jesus. Liebe Freunde, das ist ja das, wo wir immer wieder hingucken müssen. An Jesus sehen wir, wie Gott ist. An Jesus sehen wir, wie Gott ist. Er gibt uns immer eine neue Chance. Ich muss nur ehrlich sein vor Jesus, wenn er mir durch die Bibel oder durch meinen Gewissen Fehler oder sagen wir Sünde bewusst macht. Das allerdings ist wichtig, dass ich zu meinem Versagen stehe, vor Jesus, vor Gott und wenn nötig auch vor Menschen. Denn Gott vergibt Sünde, aber keine faulen Ausreden. Keine faulen Ausreden. Wenn wir uns in der Nachfolge mit faulen Ausreden helfen und Fehler zurechtreden, bleiben wir in der Entwicklung stecken. Also, wenn ein Erstklässler Wasser mit einem S schreibt, okay. Aber wenn einer in der 8. Klasse immer noch Wasser mit einem S schreibt, dann sagen wir, irgendwas passt hier nicht. Aber so ist es manchmal bei Christen. Die sind stecken geblieben, weil sie nicht ehrlich geblieben sind. Weil sie nicht zur Ehrlichkeit durchgebrochen sind. Noch einmal, Gott vergibt Sünde, aber keine faulen Ausreden. Ehrlich vor Gott, vor Jesus, vor Menschen, das ist es. Und die Wahrheit macht uns frei. Und wer diese Vergleiche in sich aufnimmt, der weiß auch, wozu er eine möglichst regelmäßige Beschäftigung mit der Bibel braucht. Denn wenn ein Schüler nicht in die Schule geht, kann er nicht lernen. Und so geht es auch in der Nachfolge. Wenn ich im Glauben weiterkommen will, verstehen will, was die Bibel sagt, dann muss ich aufnahmebereit sein, dann muss ich hören. Da wird deutlich, wozu ist es wichtig, Predigt zu hören. Schüler brauchen Unterricht. Wer schwänzt, bleibt stehen im Lernprozess. Noch einmal diese drei Aspekte. Jesus nachfolgen, Schüler sein. Der Lehrer sagt, wo es lang geht. Ich stehe in einem Lernprozess. Ich mache noch Fehler. Aber wenn ich dazu stehe, hilft mir Gott, hilft mir Jesus zurecht. Und jetzt die Schlussfrage. Ist Nachfolge eine bedrückende Sache? Nein, Jesus führt, das ist meine persönliche Erfahrung, führt in die Freiheit und bringt Frieden ins Leben. Er ist ein guter Lehrer. Er ist ein guter Herr, er ist der Arzt für unseren Kern, Arzt für unseren Kern. Bei ihm werde ich kerngesund. Gott segne Sie. Amen.